glaube, es war vor 3 Filmen oder so, da habe ich in meiner wunderbaren Schrift darauf hingewiesen, 17. bis 21. November ist die erste Ausstellung von Faces, Fotos, Großformat, kleinere Plakate von den Gästen. Oh, so viel. Bochum leer. info@superfromm.tv, wenn ihr mehrere Info holt, oder www.faces.events. Hier ist der QR-Code, da kommt ihr direkt drauf, da steht alles. Herzliche, herzliche Einladung zu diesem Event. Das geht von Montag bis Freitag und Montag bis Freitag, genau. Und von Dienstag bis Freitags haben wir abends um 7:30 immer Superfromm live. So cool. Gäste, die zuhören, und super fromme Gäste, die erzählen. Herzliche Einladung. Hier nochmal der QR-Code, wenn ihr kommen wollt. Herzliche, herzliche Einladung. Das ist das neue Buch. Da machen wir gleich weiter. Und da hatte ich, da steht vorne eine Widmung drin an die für und an die super frommen Erzählerinnen und Erzählern. Ihr habt Hoffnung geschenkt, unter anderem, und neuen Glauben möglich gemacht. Vielen Dank. Das steht hier drin. Und genau das ist in den vergangenen 7 Jahren. Wir gehen jetzt, in ein paar Wochen sind wir im 8. superfrommen Jahr. Das ist der Hammer. In 7 Jahren genau das erlebt, dass Menschen zu Jesus fanden oder dass Menschen ihr Leben Jesus anvertraut haben. Ihr seid von weit her gekommen und habt viel auf euch genommen, damit Zuschauer eure Geschichten hören. Und das, was jetzt kommt, das ist auch sowas, auch eine weite Anfahrt von Doris. Sie saß mit laufender Nase hier, Hals zu, alles, und hat sich überlegt, kann ich oder kann ich nicht, und hat sich dazu durchgerungen, ich erzähle meine Geschichte. Und das bewegt mich außerordentlich, sowas, ehrlich. Es bewegt mich zutiefst, wenn man so viel investiert, um anderen den Glauben nahezubringen. Diese Frau, die von Kindheit an Depressionen hatte, und es wurde immer schlimmer und der komplette Lebenswert war weg, schwerst krank, Daueraufenthalt in Kliniken und was es für die Familie bedeutet, und ach, das geht so zu Herzen. Und sie spricht davon, wie sie so oft am Ende war und dann erlebt hat, wie plötzlich Licht in ihr Leben gekommen ist. Sehr, sehr cool. Und ich wünsche euch, dass ihr das auch erlebt, dass in euer Leben das göttliche Licht, also Jesus selbst, reinkommt. Was ich gerne mache, Doris, ist, ich fange von vorne gleich direkt an.
Ja.
Und meine direkte Frage heißt, warum kamst du mit 18 in die Psychiatrie?
Ja, das ist wirklich direkt und mittendrin. Es war ein Weg dahin. Ich war eher so jemand, der schon in die Richtung depressiv ging als Kind auch. Also es hat jetzt keiner mitgekriegt so, aber so meine Gedanken, die ich schon als Kind manchmal hatte, oder wenn mich jetzt meine Mutter oder meine Schwester irgendwie gerügt hatte, habe ich gedacht, oh Mensch, es war dann immer so extrem schlimm und ich konnte
für dich,
für mich, ja, für mich einfach. Mhm. Ne? Und es war für mich, also als ich in der Realschule war und es ging gegen die 10. Klasse, jeder gedacht, ja, ich mache das und das und toll, und man ist ja eigentlich in dem Alter so, oh, ich möchte was entdecken, endlich geht's weiter.
Aufbruch.
Und da habe ich gedacht, oh, ging's bei mir rückwärts. 6., 7. Klasse, da war ich sogar richtig gut, ich war dann fleißig, war jetzt nicht besonders intelligent, sage ich jetzt mal, aber ich war fleißig und habe ich gemerkt, da kann man was erreichen. Und dann ging's gegen Ende und habe ich gemerkt, oh, oh, da ist nichts für mich dabei. Und
hat das Angst gemacht, die Zukunft?
Ja, ja, ja. Ich wusste nicht, warum. Aber es war einfach da. Mhm. Das meine ich, es war irgendwie immer schon so ein bisschen da. Und auch so eine Angst. Ich habe mich immer so an die Leute geklammert und immer geguckt, wie machen die es. Und habe mir selber eigentlich nichts zugetraut. Also so allgemein gesagt. Ja.
Warst du eher so das fünfte Rad im Wagen bei den Leuten oder das Stiefmütterchen?
Nee, gab es eigentlich so jetzt gar keinen Grund.
Voll mittendrin. Und
ja, ja.
Aber innerlich hast du gedacht, was mache ich, was kommt für mich?
Gibt es keinen Platz, das war immer so recht konkret. Ah, was mache ich? Ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Das war da, das war so eine Grundstimmung.
Und dann war die Schule rum und was hast du denn gemacht?
Ja, dann habe ich, ja, also dann war Realschule rum und dann wusste ich nicht so recht. Und dann habe ich gedacht, ich gehe aufs Gymnasium. Aber auch so, wusste, es war nicht die richtige Entscheidung, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Und da war dann der völlige Absturz, also von Realschule in normales Gymnasium, also nicht auf so ein Wirtschaftsgymnasium, sondern ich bin da rein und musste praktisch an den Stoff anschließen, was jetzt ein Gymnasium, das ist eigentlich, ja, ich denke, für Überflieger ist es vielleicht gut, aber.
Hast du die 11 geschafft?
Ja.
12?
12.1 war ich dann fast in der Psychiatrie. Mhm.
Du warst gerade 18 oder so,
ja,
ne?
Ja.
Wie kommt man da auf die Diagnose? Wie hieß die? Und B, man muss ja dann solche Aussätze haben, dass man einen speziellen Arzt aufsucht.
Ja, ich bin einfach nicht mehr aufgestanden.
Ah, okay.
Konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. Also gar nicht mehr. Es war dann so Phasen, da ging eben fast gar nichts. Also wenn ich was lernen wollte, ich saß dann den ganzen Nachmittag, ganze Nacht oder halbe Nacht und ich konnte mir nichts merken, weil ich so angespannt war und so eine Panik hatte. Und ja, dann bin ich nicht mehr aufgestanden und dann musste ja irgendwie was passieren. Ja.
Und das hieß dann Behandlung in der Psychiatrie?
Ja, erstmal einen Psychiater aufsuchen und der dann sagt, ja, fahren Sie mal da in die Klinik, da kommt man erstmal in die Ambulanz, die guckt sich dann den Patienten an und sagt, ja, wenn das nicht besser wird. Beim nächsten Besuch habe ich mich angestrengt, weil die gucken auch sehr aufs Äußerliche und wie gibt man sich und so. Und dann habe ich gedacht, und dann
alles versucht, um bloß nicht dort eingewiesen zu werden.
Ja, das war für mich eigentlich eine ganz fremde Welt. Ich hatte damit nie was zu tun, auch in der Family. Das war vor über 30 Jahren, das war ja ein Thema, da hat man nicht drüber gesprochen, das ist ja eigentlich eine Schande. War so, das war jetzt nicht böse gemeint, denke ich, von irgendwo.
Nee, nee,
aber das war noch ganz, Depression, da hat man gar nicht, wusste man gar, oder bei uns eben und auf dem Dorf, das war so krass. Und da war ich da drin, hab gedacht, ja und jetzt? Was soll ich hier? Die können mir, also jetzt damals weiß ich nicht, ob ich das gedacht habe, ob sie mir helfen können, aber das war wie, jetzt habe ich ein Problem. Was soll ich da? Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Heißt
Problem gleich, Problem, ich habe einen Stempel.
Genau.
Wenn ich rauskomme, habe ich einen Stempel.
Ja, und auch selbst da drin, weil ich, was machen die, was wollen die von mir? Die können es, also jetzt unbewusst wahrscheinlich, die können mir nicht helfen. Und dann ging halt los, Medikamente, wird ausprobiert. Da war wenig Ansprache, ich war 18, eigentlich wäre Jugendpsychiatrie gut gewesen. Ich war aber in der Erwachsenenpsychiatrie, weil ich halt 18 war. Und
als du rauskamst wieder?
Da war ich, jetzt aber, jetzt zeige ich es allen.
Jetzt voll gepumpt mit Medikamenten.
Jetzt genieße ich das Leben, aber wehe, jemand hat nur ein, ja, irgendwas zu mir gesagt, pass auf oder mach das nicht so, oder mich explodiert. Oh, keiner gönnt mir was. Und ich, ja, dieses, ich bin doch die Ärmste.
Socke.
Ja, aber mir war es nie bewusst. Also ich war einfach so. Und das war normal, aber ich, ja, das war krass.
Bevor wir jetzt jede einzelne Entwicklungsstufe durchgehen, die Krankheit hat dich ja nicht losgelassen wahrscheinlich, oder?
Nee.
Immer weiter.
Ja.
Waren das so Ups and Downs, wo du dann auch wieder zeitlich terminiert in der Klinik musstest und wieder behandelt und wieder hoch im Höhenflug raus und wieder abgestürzt?
Mein ganzes Leben bis jetzt, bis vor einem Jahr, ja. Seit ich 18 bin, ja. Kann man sagen, es gab auch wirklich Jahre, da war ich zwar in Behandlung, aber ich war jetzt nicht in der Klinik und es war eher Nebensache dann und mir ging es auch gut, aber dieses negative, sag ich mal, Grundgefühl oder zwar mehr als ein Gefühl, Einstellung, die war eigentlich immer da.
Gab es da schon Gott in deinem Leben?
Also ich bin
seinerzeit?
Nicht so. Nicht so wie jetzt. Also ich, klar, ich wusste, es gibt Gott und habe es nie angezweifelt, katholisch aufgewachsen. Dann habe ich gedacht, ich lasse das alles, weil...
Bringt eh nichts.
Genau, bringt nichts. Also ich war schon sehr, oder ich hatte einen sehr kindlichen Glauben, das kann ich wirklich sagen, und habe da auch meinen Halt gesucht, aber ja, es hat ja nichts gebracht. Dann war ich aber wieder auf der Suche.
Hast Gott gefunden?
Ja.
Wie alt warst du da? Oder wann war das?
Da war ich 28.
Und dann ging es super besser.
Erstmal ich. Erst Gott gefunden, Absturz.
War das nicht doppelt schwierig?
Doch.
Weil wenn man dann Gott findet und so die Erwartung hat, dass Gott jetzt eingreift und mich...
Das ist es vielleicht.
Und mich dann gesund macht. Und es passiert nicht oder es wird sogar schlimmer, dann wirkt sich das ja nicht unbedingt förderlich aus auf meinen Glauben. Wobei das ist natürlich eine Irrmeinung, ne? wenn man meint, ich greife Gott ab, damit mir es besser geht.
Also das war eigentlich erstmal nur ein halbes Jahr und dann habe ich wieder Depression gekriegt. Aber das also
nachdem
war,
du Jesus gefunden hast, wie war denn dein weiterer Werdegang? Dann war es ja aus der Klinik raus und dann...
Habe ich aber Kontakt zu einer Freundin gehabt, die war in Paris Au-pair-Mädchen. Und da habe ich gedacht, große weite Welt, ich komme, das ist die Lösung. Weg von zu Hause, weil alle anderen sind ja schuld, nur ich nicht. Und dann bin ich da auch hin, habe auch eine Familie.
Nach Frankreich?
Und war dann 9 Monate in Paris und dann ist die Familie nach Belgien umgezogen. Und da war ich dann nochmal 1,5 Jahre. Dann habe ich dort meine Fotoausbildung gemacht und dann...
In Belgien.
War ich da aber schon schwer auf der Suche. Bin dann auch in verschiedene Gemeinden dort, weil ich dachte damals, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, mein Ziel war dann auch, die Sprache so zu sprechen, dass keiner mehr erkennt, dass ich Deutsche bin. Und dann auch wieder, ich kann ja nicht mehr zurück, weil das ist ja die Schande. Ich habe ja eigentlich nichts erreicht. Also ich habe immer so ganz...
Das ist ja schon crazy, ne?
Ja, total. Und dann hatte ich das und habe gemerkt, ich bin eigentlich noch leerer als vorher, weil ich bin jetzt älter irgendwie. Aber ich habe, es ist immer noch da, dieses, für was denn? Und dann habe ich eben durch eine Freundin von meinem Heimatdorf, die hat mir geschrieben, dass sie nach Afrika auf eine Mission geht. Aber ich war ja dann eben... In Belgien. Sie ist dann umgezogen und ist eigentlich da, wo ich jetzt auch wohne, in der Gemeinde. Und ja, und da habe ich mich dann eigentlich zum ersten Mal, war ich da in Seelsorge. Ich habe gedacht, ist mir eigentlich egal. Ich war bei so vielen Psychiatern, Psychologen und habe meine Geschichte erzählt, konnte mir keiner helfen. Und dann erzähle ich es eben jetzt auch nochmal. Und das hat mir einfach so eine Hoffnung gegeben, dieses Gespräch, dass es Jesus gibt und der, ich habe damals nicht alles erfassen können, aber einfach, es war irgendwie Licht da, ich kann es nur so beschreiben. Ja, das war dann so der nächste Schritt und dann bin ich da auch hin, nach Südafrika.
Genau. Wieso habe ich das geahnt? Ne?
Ja, wie denn? Halbes Jahr Absturz, weil ich habe alles abgebrochen, also Belgien, meine Zelte abgebrochen, Bekanntenkreis, alle, nichts mehr, kein Kontakt mehr. Ich bin jetzt da. Ich möchte jetzt ein anderes Leben. Mit euch habe ich jetzt, ich muss das jetzt so machen. Und dann war ich da in Afrika. Ich habe Gott erlebt, aber ich hatte eben meine Vorstellung, wie das so sein muss, soll. Also eigentlich auch wieder zu stolz, um nach Deutschland zurückzugehen, vielleicht zu meinen Eltern, das kleine Dorf. Oh. Und was mache ich dann? Also es war so ein Gekreise. Und dann eben... Ich hatte ja nichts mehr. Ich wusste ja, alles abgebrochen. Und dann wieder dieser, der war eigentlich schon vorprogrammiert dadurch.
Der nächste.
Genau. Dann bin ich nach Hause gekommen. Dann hatte ich dann wieder habe ich auch keine Medikamente mehr genommen in der Zeit. Und dann durfte ich oder konnte ich wieder dieses Medikament, ja, ich denke, es war schon eine Hilfe auf jeden Fall, kam ich dann wieder raus. Aber dann war so alles wackelig, wie, wo gehe ich hin, was mache ich? Und dann war ich ziemlich lange zu Hause und habe mich da mehr oder weniger versteckt.
In welchem Alter war es? Wie alt warst du da?
Naja, das war, da war ich 28, 29, ja, 29. Mhm. Und dann war eben wieder diese Freundin und die Gemeinde, wo ich jetzt bin, die haben dann gesagt, komm doch mal, besuch uns doch mal. Und ja, und dann bin ich da wieder hin und einfach dieses, hat mir keiner irgendwas übergestülpt, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin denen wichtig. Was heißt, ich bin denen wichtig? Es war die Liebe, die
sie ausgestrahlt haben, die du ja, gespürt hast. Und,
gespürt und auch aktive Hilfe einfach.
Für dich?
Für mich. Also ich konnte da einfach mal wohnen und mich orientieren und gucken. Und dann ging es mir auch einfach immer besser. Ich habe halt dann auch viel Gelegenheit gehabt, mich auszusprechen. Und das hat schon sehr, sehr gut getan. Und dann halt eben auch im Glauben wieder so erste Schritte, Vertrauen. Ja, das war schon ein heftiger Weg. Und dann ging es aber eigentlich wieder gut weiter. Dann hatte ich eine Anstellung als Fotografin oder war vorher noch, hatte ich fast ein Jahr eine Weiterbildung in Richtung Medien. Aber es war immer noch da, dieses...
Wie würdest du es bezeichnen, dieses...
dieses vielleicht große Selbstmitleid, ich armer Tropf. Bei allen anderen klappt es bei mir nicht. Das habe ich immer irgendwie mitgenommen, mitgeschleppt.
Meinst du, es war so Selbstmitleid, dass du dachtest, ich, armes Kind, schaff's nicht und... versucht es rauszukommen, indem du andere kopiert hast? Oder wie ging das?
Ja, teilweise. Ja. Aber ich denke, wenn ich dieses Selbstmitleid, wenn das so da war, ich glaube, da ist also bei mir jetzt automatisch auch so ein Neid gewesen. Das hört man vielleicht, naja, man ist mal neidisch, aber ich meine, bin ich schon versucht, ein Bibelwort zu zitieren, was Neid, was da in Sprüchen steht, was Neid ausmacht. Darf ich das? Oder ist das dann schon wieder gepredigt? Nee, aber na, es gibt...
Mach doch, na, ist klar.
Ja, nein, da steht ja, es ist wie Eiter in den Gebeinen. Das hört sich jetzt vielleicht so an, denkst, naja, aber das frisst und das macht einen dermaßen kaputt, wenn man nur so nach außen orientiert ist und das gar nicht mehr im Griff hat und auch bei den liebsten und nettesten Leuten, denen das gar nicht gönnen kann. Oder ich habe es nicht mal mehr ausgehalten, weil... Ja,
wenn du in einer Gruppe warst mit Leuten, die fröhlich waren.
Ja, schrecklich.
Ja?
Ja, ganz schlimm. Mhm. Ich hatte auch so Phasen, da konnte ich nicht telefonieren, das ging gar nicht. Oder dass ich mal jemand angerufen habe, das ging gar nicht.
Und wie hat sich das verändert?
Also es kam dann der nächste Abschnitt in meinem Leben war. Ich habe geheiratet, halbes Jahr war super, Absturz. Erste Kind, kurz vorm Absturz. Zweites Kind, völliger Absturz, ging gar nichts mehr. Ging gar nichts mehr, obwohl es war super Geburt, ich habe mich gefreut, alles. Plötzlich so eine Überforderung und ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Geht nicht, was soll ich meinen Kindern, was gebe ich denen, ich habe nichts. Also ganz krass. Und dann auch dieses Schuldgefühl, ich kann mich nicht um mein Kind kümmern, also ein Baby, das da liegt und seine Flasche braucht. Ich stehe da und sage, ich kann es nicht. Und das zu verarbeiten, oder ich konnte es nicht verstehen, es war einfach wie so eine ganz große Schuld auch, die ich mir da eingeredet habe. Oder
ich kann es nicht, ich bin unfähig, ich kann das Kind nicht versorgen, das Kind leidet wegen mir, ich bin schuldig.
Und dann war dann wieder Klinik und eigentlich die letzten Jahre waren jetzt dann wirklich so extrem oft Aufenthalte der Klinik. Und mein Leben war dann so weit am Ende, dass es eigentlich jetzt nicht mehr lebenswert war. Ich war eigentlich nicht mehr lebensfähig. Ich habe eigentlich nur noch existiert.
Was hat denn deine Familie gemacht dann in der Situation?
Ja krass. Also mein Mann, ich denke, der hat einfach funktioniert irgendwie, weil die Kinder ja auch da waren. Es waren auch Zeiten, also wirklich nur Zeiten, da war es wieder okay, also Klinik raus, ich war mit Tabletten, das war dann ging es wieder eine Zeit lang und dann wusste ich, oh, damals war es noch auch Herbstzeit, Winter, war noch extremer.
Ja, klar.
Na, und dann wusste ich schon, oh, da war auch immer diese Angst.
Jetzt kommt es wieder.
diese Angst da, es kommt, das war einfach immer so da. Ja, wie gesagt, er hat funktioniert und.
Dann kam der totale Zusammenbruch.
Und dann war es eben so, dass ich so, also wieder nur im Bett auf dem Sofa lag und mir war alles so. Also ich war in der Zeit aber richtig hochdosiert oder wie sagt man, vollgepumpt, einfach mit Medikamenten, aber auch mit richtigen, nicht nur Psychopharmaka, auch noch was so, was man sonst noch so geben kann. Also ein Arzt, ein Internist hat mal zu mir gesagt, oh, dass sie das aushalten, das hält ja kaum ein Elefant aus. Also das ist schon krass, was man da alles machen kann und was man aushält. Aber man wird, oder ich bin innerlich abgestumpft und in so eine extreme, ist mir egal, also es kam eigentlich nichts mehr an mich ran. Das ist es. Ja, dass ich wirklich fast nur noch auf dem Sofa lag. Und mein einziger Wunsch war immer, mein einziges Ziel, wenn ich morgens dann irgendwann mal aus dem Bett rauskam, mich wieder hinzulegen. Und das den ganzen Tag immer. Und das war meine Familie, alles. Nein, du darfst nicht in die Richtung, da ist das Bett. Du kannst da, ist das Sofa. Das war so unser Leben, Jahre. Und ja, dann hat eben wieder diese Freundin und auch meine Schwester die Klinik gefunden und haben gesagt, und mein Wunsch war einfach auch von den Medikamenten wegzukommen und ging eigentlich erst gut, war ich wieder zu Hause und dann hat es wieder geknallt, haben sie mich gerade wieder hingebracht und da ist dann eigentlich das Entscheidende passiert. Gott hat mir wirklich mein Herz gezeigt, wie ich drauf bin, wie krass, wie negativ. Ich habe den Mitpatienten, ich konnte keinen guten Gedanken denken über die. Das war einfach da, da war ein Bedürfnis, dass dieses Negative, das musste, das war nur negativ. Ich konnte kein liebes Tschüss, mach's gut, ich hoffe, dir geht's gut, du packst.
Ging nicht. Naja gut, da kann man sich vorstellen, dass die Leute ja null mit dir zu tun haben wollten. Ne?
Ja.
Die haben sich ja da sofort, die haben das ja gecheckt und gesagt, danke fürs Gespräch. Ne?
Genau, nee, Gespräch war eh nicht möglich. Ja.
Haben die dich entlassen? Oder musstest du irgendwas vorweisen? Dass eine Besserung oder dass sie sagten, ach, guck mal, mit der Doris, da funktioniert es ja dann doch wieder ein bisschen.
Das hat sich zugespitzt. Also normalerweise ist man auf der Station 3 Wochen, ich war fast ein halbes Jahr.
Das wäre dann der komplette Absturz gewesen, oder?
War es schon, ja.
Betreute Wohnen.
Also in der Zeit war ich noch, oder habe ich geglaubt, oder ich meine, Gott war ja immer da. Aber dann habe ich gesagt, jetzt geht gar nichts mehr, ich lasse es auch mit dem Glauben. Ich habe nur so in mir gehabt, hör auf mit diesem Frommen, ich mag nicht mehr, ich kann es nicht, ich habe Angst, es überlastet mich, ich krieg so nicht hin, die Ärzte wissen es nicht, ich lasse meinen Glauben, Family ist auch weg.
Ja, das war dann alles, ich lasse alles los. Ne?
Da ist dann nichts mehr da. Und dann, da ist einfach nichts mehr da und ja, und da gibt es dann auch eben die Zeiten, wo man einfach nur denkt, jetzt drehe ich durch. Dann habe ich gedacht, und was ist ein Durchdrehen? Also es ist so.
Ich rotiere ja schon ohne Ende.
Ja. Und dieses, ich lasse Gott los, ich wusste, das ist das, also schlimmer geht's nicht. Also für mich, es war mein Leben, meine Grundlage, mein Halt. Und das lasse ich jetzt los. Ich denke, ich schaffe das alleine, habe ich dann so in meinem Wahn vielleicht was gedacht und bin dann ganz krass gegen Gott gegangen. Da war auch wieder dieses, das war so.
Was heißt ganz krass?
Ganz gegen krass, Gott? Dass ich gesagt habe, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mir ist das zu viel. Ich mache das alleine. Ist ja eh alles schon, hat ja eh alles keinen Wert mehr. Und ja, dieses, ich bin stärker.
Als du, Gott. Ja, das haben schon manche versucht, gell?
Ja, aber ich wusste ja, in dem Moment habe ich gedacht, jetzt, also schlimmer geht's nicht.
Wie hieß denn die Krankheitsdiagnose? Schizophrenie? Wahnsinn?
Nee. Depression.
Schwere also Depression.
So, ja, wiederkehrende, ne? So. Mhm. Auch mal bipolar, ich glaube, war auch mal dabei.
Und dann hast du gesagt, so Gott, jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt.
Krass ausgedrückt, vielleicht, ja.
Ich würde trotzdem gern hören, wie es zur Veränderung kam.
Durch Corona konnte man ja auch online Livestream hören und wenn ich dann irgendwas Frommes oder Christliches, ich meine, fromm ist ja nicht negativ, auch super fromm.
Ist ja super.
Ich konnte es nicht hören. Ich bin so aggressiv geworden. Ich habe es im Gottesdienst kaum ausgehalten. Ich konnte auch nichts aufnehmen, aber dieses Nette, dieses Freundliche, diese Atmosphäre ging gar nicht. Dann war der 19. Dezember. Es war ein Advents-Entdecken-Gottesdienst-Abend. Meine Family war dort, auch die Kinder. Das war so ein Kinderprogramm-Theaterstück. Ich sitze daheim, gucke das an, habe dann doch manchmal reingeguckt. Und dann merke ich, wie es wieder so hochkommt. Ich sehe dann die verschiedenen Kinder, auch meine Kinder. Und denke, oh, bei den anderen, das wird was. Bei uns nie, meine Kinder, das wird nichts. Und es ist mehr als ein Gefühl. Das kam wieder so hoch. Und dann habe ich schnell ausgemacht. Und dann habe ich vor Gott kapituliert. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Was habe ich denn für ein Leben? Nur negativ, nur auf Krawall aus. Also so gedanklich auch. Und alles negativ, was mit mir, mit der Familie zu tun hat. Und ich habe gebetet, ich habe gesagt, dass es mir leid tut und dass ich nur einen Wunsch habe, dass Jesus in meinem Herz wohnt. Und also es war natürlich unter Tränen, aber ich habe ganz laut und deutlich, und das ist so, und das ist so, und das geht nicht, und es tut mir leid, und da im Krankenhaus, wo ich das gesagt habe. Und dann hat sich was verändert. Und dann ich wusste, Jesus ist dafür gestorben, für dieses verkorkste Leben, für dieses Negative, für diese ganze Not, die ich habe. Ich wusste es vom Kopf, habe ich ja oft gehört. Aber das ist wie in mein Herz gesagt.
Da war der Fernseher aus und alles.
Ich habe dann laut so gesprochen und alles abgeladen. Und dann war mir klar, und das war so ein Schatz und das war so kostbar. Ich habe gewusst, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich kann so wie ich bin, also selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht so neidisch gewesen wäre oder so schlimm depressiv oder so, aber ich gewusst, also ich kann vor Gott einfach nicht bestehen. Der ist heilig, der ist allmächtig, ich kann es nicht, aber Jesus ist dafür gestorben. Und dann habe ich auch, das ist eigentlich nur zweitrangig, aber ich habe sogar körperlich gespürt, jetzt ist alles gut. Und seit dem Zeitpunkt ist alles gut. Also nicht nur gut, sondern ich habe ein erfülltes Leben. Das ist so krass. Ich habe eigentlich das, was ich immer wollte. Einfach, soll ich sagen, einfach, dass es. Ich habe Zuversicht, Hoffnung, Freude. Und
hattest du ja nie.
Nee, vielleicht so oberflächlich. Aber das ist so tief in. Und ich habe so eine Gewissheit. Jesus liebt mich. Und also das ist vielleicht auch so eine Phrase, aber ich fühle mich einfach getragen. Und auch wenn es schwer ist, ich halte wieder was aus.
Wie war das, als dein Mannheim kam von dem Gottesdienst?
Da war ich
da
ganz...
Da geht die Tür auf und da kommen die Kids rein.
Wie immer, genau.
Jeder denkt, vorsichtig, rohe Eier, schön, vorsichtig laufen. Gell?
Genau.
Mama könnte gleich wieder flippen.
Ja, und dann habe ich habe nur so, wie so geschmunzelt. Ich sag denen gar nichts. Ich sag denen erstmal gar nichts, ob sie was merken. Und ich konnte es ja gar nicht. Also die haben wahrscheinlich, meine Kinder sind dann ins Bett und mein Mann war dann eher so, sind wir mal vorsichtig, erstmal gar nichts.
Kann man gut nachvollziehen, ja. Ne? Was hat denn jetzt wieder vor Hasen?
Genau. Ja? Es hat auch, also vielleicht dauert es auch immer noch an, ich weiß es gar nicht genau.
Ja, ist ja gut, es ist ja über ein Jahr schon. Ne?
Ja.
Das war in jedem Fall.
Und aber dann kam noch, darf ich das auch noch erzählen?
Erzähl weiter.
Ja, was dann auch noch sehr wertvoll war. Meine Mutter ist so die Erste. Und dann habe ich gesagt, ja, Mama, ich wollte ja noch sagen, ich möchte mich entschuldigen für mein Verhalten, so die letzte Zeit vor allem. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall hat sie nur gesagt, ja, aber du hast doch nicht mit Absicht gemacht. Dann habe ich gesagt, doch.
Doch, Mutter.
Doch, doch. Und das war das erste Mal, dass ich das selber erkannt habe, dass ich, und das macht frei, die Wahrheit macht frei, wieder ein frommer Spruch, aber es ist so, die Wahrheit macht frei. Und sie hat gesagt, dann hat sie mich umarmt und dann ist sie aus dem Zimmer marschiert mit ihren Stöcken und hat gesagt, es geschehen noch Wunder. Mit den Kindern, das war noch sehr interessant. Da hatte ich auch um eine Gelegenheit einfach gebeten, dass ich weiß, wo sie stehen. Weil ich muss sagen, ich hatte keine Beziehung mehr zu ihnen. Ich konnte, ich bin nicht mehr, sie waren wie fremd für mich, als ich aus der Klinik kam. Neid, ich war neidisch auf meine Schwester, weil sie hatte den Kontakt zu den Kindern, ich nicht mehr. Also dieses Verdrehte und Verrückte. Ja, und dann haben die Kinder praktisch gesagt, oder meine Tochter, Mama, warum bist du so gemein gewesen zur Tante? Die kommt, lässt alles und macht alles für dich und du bist so fies zu der. Ich dachte, ja, das stimmt, das war ich, das tut mir auch leid, aber jetzt ist alles anders, jetzt ist Jesus in meinem Herz und ich weiß, was ich alles gesagt habe. Aber sie konnte so richtig einfach mal ihren Frust rauslassen und ich konnte auch sagen, jetzt ist alles anders, weil ich wusste, ich musste mich dann erst noch bewähren.
Haben die dir das bestätigt? Jetzt über, sagen wir mal, vor 2 Wochen zum Beispiel, um einen nahen Zeitraum zu nennen. Ne? Mhm. Sagen sie, Mama, du bist völlig anders.
Ich meine, klar, mein Sohn hat dann schon gesagt, boah, das ist ja krass, was mit der Mama passiert ist. So Schalter, das war wirklich der Schalter umgelegt. Das haben sie schon festgestellt. Boah, krass. Aber dann war gut. Das wird jetzt nicht so, ja.
Hast du Angst, dass du wieder einen Rückfall kriegst?
Nee, kann sein, dass der kommt, ich weiß es nicht, aber Angst, habe ich echt nicht, gar nicht.
Wie guckst du nach vorne?
Positiv, mit Hoffnung.
Das ist ja auch neu.
Ja.
Doris, danke. Jetzt hoffe ich, dass die Festplatte nicht durchschmort ist.
Ich hoffe auch.
Aber ganz kurz, die 4 Fragen kriegen wir noch hin.
Ja.
Also mir war es wichtig zu fragen, auch mit der Zukunft, wie guckst du in Zukunft? Ne? Also das...
Ja, also.
Gibt es ein Buch? Jetzt hauen wir die 4 Fragen noch kurz durch. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
Der Schmuggler Gottes.
Der Schmuggler Gottes?
Mhm.
Sagt mir nichts.
Gar nichts.
Nee.
Das ist der Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors. Mhm. Seine Biografie.
Ah, okay.
Und das ist nur genial. Einfach wie Gott in seinem Leben gewirkt hat und wie er die Gottesbeziehung gelebt hat und was jetzt draus geworden ist, auch aus diesem normalen Leben, wenn Gott einen gebrauchen möchte. Ja.
Zweite Frage. Das ist natürlich klar. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 2 Jahren?
Also ich kann jetzt Nein sagen, ja. Ich muss es so beantworten.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Und nicht mehr kopieren, oder?
Genau. Also bewusst, ja.
Und die 3. Frage ist, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in diesen 2 Jahren, haben dein Leben verbessert?
Ja, auf jeden Fall. Ja, Gott suchen mit Gott. Also, ja, das ist jetzt, wie kriegst du es in einen Satz hin?
Du kannst auch 2 sagen.
Aha. Ich möchte es auch nicht so fromm, einfach, da ist so ein Wunsch mehr, also mehr für Jesus oder das ganze Leben für Jesus, keine Kompromisse mehr.
Wir machen die 3.
Okay.
Vielleicht ist die noch einfacher mit dem Plakat, was
draufkommt. Plakat, doch, ja, habe ich mir überlegt. Ja, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, das ist sicher, ja.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, Doris. Und die Nase hat nicht getropft, gell?
Nein, nicht einmal.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlass der Doris gleich mehrere dicke, fette Daumen fürs Kommen, fürs Erzählen, fürs Durchhalten. Dafür, dass sie trotz Stimme, die immer wieder brüchig war, durchgehalten hat. So, so toll. In 2 Wochen gibt es den nächsten Film und auch da geht es wieder um Hoffnungsgeschichten. Und bis dahin, bleibt hoffnungsvoll oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.
Musik.